Es gibt gar keine, aber gar keine Pläne, die Schweiz in die NATO überzuführen. Das ist eine Wahnvorstellung, das gibt es nicht.
Ich habe nicht gesagt, die Schweiz geht in die NATO. Ich habe von einer Annäherung gesprochen, dass es Schritte gab, die nicht drin liegen oder die für mich zu weit gehen.
Herzlich willkommen beim Schweizer Monat, Jacques Bitlou und René Rocca.
Danke für die Einladung.
Guten Morgen.
Wir sprechen heute über die Neutralitätsinitiative und ich möchte die Diskussion ein bisschen grundsätzlicher über das Konzept und die Definition und die Auffassung von Neutralität führen, die dahinter steht. Zunächst, Jacques Bitlou, Sie sind Botschafter, Schweizer Botschafter in Belgien und damit auch Missionschef bei der NATO. Wie eng sind denn die Beziehungen zwischen der Schweiz und der NATO?
Also die Beziehungen zwischen der Schweiz und der NATO sind ungefähr so, wie sie die letzten 60 Jahre gewesen sind. Nämlich, dass wir uns bewusst sein, dass die NATO die stärkste und bis jetzt erfolgreichste Verteidigungsallianz der Geschichte ist und uns umzingelt, weil wir sind in der Tat von der NATO umzingelt und somit haben wir vor allem, sagen wir, so technische Beziehungen, Ausbildungsbeziehungen und das war der Fall während des Kalten Krieges, das war der Fall während der Zeit der letzten 30 Jahre, wo man sich vorgestellt hat, dass es keinen Krieg mehr gibt in Europa, und es ist immer noch der Fall.
Sind diese Beziehungen nicht problematisch aus Sicht der Neutralität für ein neutrales Land? Ist das mit der Neutralität vereinbar, dass die Schweiz Beziehungen und Kooperationen mit der NATO unterhält?
Also die Definition der Neutralität ist im Völkerrecht ganz klar eingegrenzt und bedeutet, dass man keine militärischen Allianzen eingeht und dass man sich in fremde Hände, also in diesem Sinne, nicht einmischt. Es gibt absolut keine Bestimmung im Völkerrecht, was die Neutralität betrifft, das einem verbietet, sich auf einen möglichen Krieg zu vorbereiten, indem man miteinander trainiert und miteinander kooperiert, um von den anderen zu lernen. Das hat nichts mit Neutralität zu tun.
Was würde denn die Annahme der Neutralitätsinitiative ändern?
Die Formulierung der Neutralitätsinitiative tendiert dazu, eine extrem restriktive Auslegung des Neutralitätsrechts durchzusetzen. Und zwar eine, die viel weiter geht als die im Völkerrecht, definierte. Und das würde bedeuten, dass ausgerechnet in einer Zeit, wo die Welt extrem unsicher wird, die Handlungsfreiheit des Bundesrates massiv eingeschränkt wird. Und jeder, der mal Militärdienst geleistet hat, hat mal die 10 Gefechtsgrundsätze lernen müssen. Und der erste Gefechtsgrundsatz war Freiheit, also die Handlungsfreiheit, Freiheit des Handelns. Und wir sagen unserem Kommandanten, nämlich dem Bundesrat, gut, also jetzt kommt möglicherweise ein Angriff oder eine Operation. Du darfst dich aber zwischen diesem Baum und diesem Baum bewegen und weder links noch rechts. Das ist militärisch gesehen ein Unsinn.
René Rocca, wie sehen Sie das? Jacques Bitlou hat von einer extrem restriktiven Auslegung der Neutralität gesprochen. Sie gelten so ein bisschen als Vater dieser Neutralitätsinitiative. Wie würden Sie das beurteilen, die Auslegung der Neutralität in dieser Initiative und die Folgen für die Beziehungen oder die Kooperationen, wie beispielsweise mit der NATO?
Ich möchte zuerst betonen, dass die Neutralitätsinitiative, es ist eine Verfassungsinitiative, die konnte nicht quasi auch noch zur Umsetzung etwas sagen. Die Umsetzung, das ist dann Sache des Parlaments natürlich, oder? Und Herr Bitlou hat jetzt gesagt, das ist sehr restriktiv, sehr eng, es steht nichts davon in der Initiative, im Initiativtext. Das heißt, Gespräche, ein Dialog mit der NATO wäre weiterhin möglich. Aber ich finde, dass die Zusammenarbeit zu weit geht. Man übt zusammen im Ausland. Es gibt eine Interoperabilität der Schweizer Armee mit der NATO. Also man nähert sich da immer mehr an. Wir haben selber Truppen im Kosovo, die KFOR, und so weiter. Und wenn man das anschaut, was das VBS für Übungen macht, da kann man eben davon sprechen, dass in den letzten 30 Jahren hat es immer mehr eine Annäherung gegeben an die NATO. Und das müsste man anschauen dann konkret. Man müsste auch konkret anschauen, 1996 ist die Schweiz PFP beigetreten, Partnerschaft für den Frieden. Für meinen Begriff ist das das Vorzimmer der NATO. Und das wurde nie diskutiert mit der Schweizer Bevölkerung. Es gab keine Abstimmung dazu. Jetzt argumentiert das VBS immer, ja, wir können das machen innerhalb von PFP. Es wird ausgeweitet. Auch man nähert sich auch an mit Sky Shield zum Beispiel der militärischen Struktur der EU. Und da finde ich schon, das müsste man natürlich dann genauer anschauen, wie jetzt die Umsetzung der Neutralitätsinitiative aussieht. Ich denke, ein völliger Abbruch eines Dialoges wäre das sicher nicht. Aber im Moment, in letzter Zeit, gehen wir viel zu weit. Wir haben uns viel zu stark in die Nähe der NATO begeben. Und da wäre meiner Meinung nach die Annahme wichtig der Neutralitätsinitiative, dass das genauer untersucht wird und dass man klar eine Grenze sieht.
Und wo liegt die Grenze?
Eben die Grenze liegt, ein Austausch, ein Dialog ist möglich, aber nicht, dass militärische Verbände üben zusammen mit der NATO. Ich meine, dass unsere Flugzeuge, das ist noch ein anderes Thema, dieser F-35, den wir jetzt bestellt haben, das ist eigentlich ein Kampfflugzeug, ein Tarnkappenbomber. Das braucht eigentlich die Schweiz nicht, oder? Aber dass wir mit den Flugzeugen gemeinsam, also dass wir Übungen machen im Ausland, ist klar. Aber da würde ich schon eine Abgrenzung dann sehen. Zum Beispiel Paragraph 5 Übungen mit der NATO zu machen, wie das VBS ja will. Das würde meiner Meinung nach nicht mehr in Frage kommen. Also hier Dialog ja, aber diese enge militärische Zusammenarbeit mit diesen Übungen nein.
Da muss ich vielleicht etwas einwenden. Es ist interessant, wie über Militär gesprochen wird, ohne dass man die Hintergründe auch und auch die technologischen Möglichkeiten nicht wirklich kennt. Punkt 1. Ja, wir müssen üben, weil das ist wie ein Fußballteam, das nie Freundschaftsspiele bestreitet. Und am Schluss ist das beste Team der Welt, wie die Amerikaner im American Football, weil sie haben gar keine Gegner, oder? Und wir mögen schon die beste Armee der Welt haben auf dem Papier, wenn wir nie die Gelegenheit haben, uns zu messen mit anderen. Das geht darum, um die Interessen der Schweiz und die Sicherheit der Schweiz zu garantieren, weil uns vorzustellen, dass wir einfach so unter uns trainieren können, während der Krieg sich jeden Tag entwickelt. Jeden Tag. Es ist nicht mehr jede Woche, es ist jetzt jeden Tag. Und dass wir das einfach von uns aus üben können, das ist einfach Unsinn. Punkt 2. Es ist auch noch interessant festzustellen, die meisten Übungen, die Sie da bemängeln, sind gar keine NATO-Übungen oder Übungen mit der NATO, sondern wir üben mal mit der französischen Armee, mal mit der österreichischen, mal mit der schwedischen. Einige davon sind NATO-Länder, andere nicht. Also Österreich ist ja bekanntlich immer noch neutral. Und das spielt doch überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass wir unsere Armee verteidigen und dass wir unserer Armee die Verteidigungsfähigkeiten geben. Und als Offizier der Panzergrenadiere muss ich sagen, bei Gott war ich eigentlich froh, dass wir die Gelegenheit hatten, uns mit anderen zu messen und unsere Kampfverfahren und so weiter zu prüfen, anstatt einfach davon auszugehen, wir machen alles besser, wir sind alles besser. Es ist interessant, die Sache von der Vorstufe zur NATO. Wie viele Länder sind in PFP seit 30 Jahren und wie viele sind der NATO beigetreten? Diese Mehr der Vorstufe zur NATO ist einfach etwas, das ich immer wieder faszinierend finde. Ich finde das total faszinierend. Man operiert mit der Wahnvorstellung, dass es irgendwo eine kleine Gruppe von Verschwörern gibt, die die Schweiz hinter dem Rücken der Bevölkerung in die NATO überführen möchten und das natürlich die Armeeführung und sowieso die Diplomaten wiederum hinter dem Rücken der schweizerischen Bevölkerung dieses Ziel erreichen möchten. Ich bin seit 40 Jahren in der Bundesverwaltung. Ich habe noch nie ein Papier gesehen, noch nie, auch nicht ein geheimes, das den Beitritt zur NATO vorgeschlagen hätte. Ich habe einmal einen Kollegen gehabt, der diese Idee formuliert hat. Und ich finde, das Thema Neutralität, das Thema Verteidigung für uns Patrioten so wichtig, dass wir zuerst einmal von den richtigen Prämissen ausgehen müssten. Und die richtigen Prämissen sind, es gibt gar keine, aber gar keine Pläne, die Schweiz in die NATO überzuführen. Das ist eine Wahnvorstellung, das gibt es nicht. Wenn es einen gibt, der es wissen sollte, weil ich bin ja schließlich Vertreter bei der NATO. Und ich wüsste es, wenn wir zum Beispiel geheime Abkommen hätten mit der NATO. Ich müsste es wissen. Ich war auch mal Nachrichtenkoordinator, ein bisschen Geheimpapier habe ich auch mal gesehen. Und so etwas habe ich noch nie gesehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und ich habe noch nie einen Bundesrat getroffen, der mir gesagt hat, und übrigens, Herr Botschafter, ohne das dem Volk zu sagen, aber bitte vorbereiten Sie den Beitritt zur NATO. Das ist Unsinn. Und wir sind alle Patrioten. Und ich stelle
eine
das
nicht. Annäherung gab es auch nicht.
Ich habe gesagt, wir sind Pläne für einen Beitritt, Herr Bittler. Mhm. Ich lasse
Sie nicht sagen gerne Vorstufe. Sie sagen PFB.
Ich lasse mich nicht gerne
erklären. Sie sagen eine Vorstufe.
Ich habe nichts gesagt, die Schweiz geht in die Ich habe von einer Annäherung gesprochen, dass es Schritte gab, die nicht
okay, Stichwort drin Annäherung.
Oder die für mich und, zu weit gehen. Somit, vielleicht haben wir da einen Konsens, okay? Aber das müssen Sie mir nicht unterstellen.
Meine Frage ist, wo sind wir näher bei der NATO als im Kalten Krieg? In welchen konkreten Punkten sind wir irgendwie mehr in die Führungsstruktur oder sind wir in der Führungsstruktur der NATO etabliert? Haben wir mehr Material aus NATO-Ländern bezogen als im Kalten Krieg? Damals haben wir bekanntlich nur sowjetisches Material bezogen, oder? Natürlich hatten wir nur NATO-Material, oder? Haben wir geheime oder nicht geheime Planungen miteinander unternommen, militärische Planungen für den Einsatz?
Das wüsste man ja nicht.
Wo? Ja. Aber so viel Vertrauen in die Behörden und so viel Vertrauen auch in den Leuten, die die Schweiz vertreten, und zwar ehrenhaft und als Patrioten, seit 40 Jahren, muss man schon haben, wenn ich Ihnen sage, das gibt es nicht. Wir sind genau dort, wo wir während des Kalten Krieges waren. Und ich begreife einfach nicht, woher die Behauptung kommt, wir sind der NATO näher gekommen. Mit der PFB damals, und PFB war damals wirklich, dann hat man sich sowieso vorgestellt, dass es gar keinen Krieg mehr gibt in Europa, oder? Da sind unzählige Länder sind der PFB beigetreten, und man hat dann Aktivitäten organisiert wie Entminung, humanitäre Entminung, Ausbildung der ausländischen Streitkräften in der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte, Munitionsvernichtung von den alten Munitionslagern und so weiter, alles Sachen, die eigentlich nicht nur moralisch, sondern auch neutralitätspolitisch absolut IO waren. Und jetzt frage ich mich, woher?
Auf einen anderen Punkt eingehen, der im Zuge der Initiative heiß diskutiert werden wird und wahrscheinlich der wichtigste Punkt auch ist, nämlich die Sanktionen. Also die Initiative würde Sanktionen gegen andere Staaten verbieten, außer sie würden von der UNO abgesegnet. Was wären denn die konkreten Folgen?
Also, ja.
Kommen Sie anfangen, Herr Rocker? Ja, bitte.
Ja, also die Folgen, es ist eigentlich ja im Grunde eine Rückkehr zur integralen Neutralität. Also das hatte die Schweiz, würde ich sagen, bis zum Ende des Kalten Krieges. Natürlich, es gab dort auch Widersprüche. Wir haben Dinge übernommen. Das wäre eigentlich so nicht richtig gewesen, aber im Grundsatz, oder? Und es ist so, dass 1991 hat die Schweiz die UNO-Sanktionen übernommen gegen den Irak. Sie war dort noch nicht UNO-Mitglied. Und sie hat gesagt, VBS und EDA haben wortwörtlich geschrieben, wir kehren zur differenziellen Neutralität zurück. Also genau dieser Punkt, oder? Quasi dann nach dem Ersten Weltkrieg, weiter der Schweiz zum Völkerbund, dann zuerst sagt man, okay, differenziell, und dann kehrt man ja 1938 zurück zur integralen Neutralität. Also die Schweizer Behörden haben es ja selber gesagt. Es gab keine große Diskussion darüber 1991. Und ich finde, man muss die Folgen der Sanktionen anschauen. Das heißt immer wieder, ja, wir müssen das machen, wir müssen uns anschließen, wir müssen mitmarschieren mit allen anderen Ländern, die Sanktionen machen. Wer macht dann Sanktionen? Das sind die westlichen Länder. Die Länder des Südens zum Beispiel machen das nicht. Wenn wir die G20 anschauen, dann hat das die Hälfte hat diese Sanktionen nicht übernommen gegen Russland. Und es gibt ja diese wissenschaftliche Studie von Lancet, die klar festhält, Sanktionen töten. Sanktionen treffen die Falschen, nämlich die arme Bevölkerung, und sie verlängern den Krieg und machen es schwieriger, nachher zu einem Frieden zu kommen. Und das hat sich zum Beispiel am Beispiel Irak gezeigt. Die Schweiz hat das mitgetragen. Und die Sanktionen im Irak haben bewirkt, dass das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist und dass laut UNICEF 500.000 Kinder gestorben sind wegen diesen Sanktionen. Fehlende Medikamente, fehlende medizinische Unterstützung etc. Das hat die Schweiz mitgetragen. Sie hat das leider dann weitergemacht. Nach 2003 hat sie die Sanktionen gegen den Irak weiter mitgemacht. Also das finde ich ist ein wichtiger Passus im Initiativtext, dass das nicht mehr möglich wäre, außer die UNO beschließt es. Und wir sind UNO-Mitglied, wir konnten nicht auch noch die UNO-Mitgliedschaft irgendwie thematisieren im Initiativtext, weil Einheit der Materie muss ja sein, das ist klar. Das wäre für mich auch mal zu diskutieren dann, oder? Aber das ist, die UNO-Reform läuft ja, und da werden wir uns einbringen, das finde ich auch gut. Aber das einfach zu den Sanktionen, oder? Und diese Studie finde ich schon grundlegend. Und die hat mich noch einmal bestärkt darin, dass Sanktionen eben nichts bringen. Und ich frage mich, wieso die Schweiz so brav einfach jedes Paket der EU jetzt übernommen hat. Und wir sehen ja, der Krieg läuft seit über 4 Jahren.
Sanktionen bringen nichts. Wie sehen Sie das, Herr Bitlu?
Also erstens einmal, ich finde es gut, dass wir jetzt eben diese grundsätzliche Diskussion führen, und zwar eine anständige Diskussion über die Art und Weise, wie wir mit der Neutralität umgehen wollen. Weil, wie Sie gesagt haben, mal hat der Bundesrat eine differenziertere Haltung gehabt, mal hat er eine strikte Einhaltung der Neutralität durchgesetzt. Übrigens in der schweizerischen Geschichte war die Neutralität, sagen wir, also die Neutralität, wie sie von der Schweiz nach 1515 praktiziert wurde, würde ganz, ganz bestimmt nicht der Neutralitätsinitiative entsprechen. Wir haben ja Söldnertruppen links und rechts geschickt und im Dreißigjährigen Krieg war unsere Neutralität auch mehr. Und es ist auch interessant, geschichtlich festzustellen, dass die Neutralität uns vor allem vor uns selbst geschützt hat. Weil als unsere Vorväter die Neutralität durchgesetzt haben, ging es vor allem darum, dass das Mischen in fremde Händen die Schweiz hätte explodieren lassen können. Also das war eine ganz andere Auffassung zur Neutralität, die dann mutiert ist und das wurde. Und so dumm waren unsere Vorfahren auch nicht und sie haben sich eben diese Freiheit gelassen, mal differenziert, mal strikte, wie zum Beispiel nach dem Angriff Mussolinis gegen Abyssinien, ist der Bundesrat dann zurück zur, das war ein politischer Entscheid, aber der Bundesrat hatte diese Freiheit, mal strikter, mal, je nachdem, wo die Interessen die Sicherheitsinteressen der Schweiz lagen. Und somit ist diese Freiheit wichtig. Jetzt zu den Sanktionen. Dass die Sanktionen nicht funktionieren, dass die Sanktionen manchmal sehr, sehr kontraproduktiv sein können. Ja, das stimmt. Das erinnert mich an die Diskussion über Südafrika, wo gewisse Kreise immer gesagt haben, keine Sanktionen gegen Apartheid Südafrika, das trifft vor allem die armen Schwarzen. Und doch haben die Sanktionen am Schluss das Apartheid-Regime gezwungen, und das waren die Sanktionen, die das Apartheid-Regime dazu gezwungen haben, mal mit ihrem menschenverachtenden Regime aufzuhören. Also es ist differenziert, Sanktionen sind differenziert. Es gibt auch diese Feststellung, natürlich, wir würden UNO-Sanktionen übernehmen, aber es gibt Vetomächte im Sicherheitsrat, und am Schluss, das einzige Mal, wo Sanktionen von der UNO verhängt worden sind, das war nach dem Irakkrieg, und das war eine einmalige geschichtliche Konstellation, wo Russland, China und die USA kein Veto eingelegt haben, sonst. Es heißt ganz klar, keine Sanktionen. Okay, aber dann seien wir mal ehrlich und sagen, es geht darum, dass die Schweiz nie Sanktionen ergreift. Okay, fair enough, das ist eine berechtigte Diskussion. Ich bin persönlich und ich glaube, das ist auch die Haltung des Bundesrates, dass Neutralität keine Werteneutralität ist. Und dass, wenn ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates mit Vetorecht, mit Nuklearwaffen in absoluter Verletzung des Völkerrechts einen friedlichen Nachbarn angreift, dass das mit unseren Werten nicht kompatibel ist und dass wir auch das Recht haben als Schweiz. Wir haben das Recht, uns auch dazu auszudrücken und auch Sanktionen zu ergreifen, solange sie nicht die Neutralität verletzen und zum Beispiel militärischer Natur wären. Das ist klar, dass das Völkerrecht gilt weiterhin. Aber eine wertelose Schweiz, die nicht urteilen wird und sagt, ah ja, der globale Süden hat nicht mitgemacht und das sind nur die bösen Westler. Oh, das sind wie immer da die imperialistischen bösen Westler, die Sanktionen ergreifen. Das finde ich schon intellektuell ein bisschen, jetzt sagen wir, fragwürdig. Wir müssen uns schon überlegen, wo sind unsere Werte. Und unsere Werte, ja, der Westen ist wahrscheinlich nicht perfekt, ist weit weg von perfekt. Aber was sind die Werte? Wenn wir als Schweizer, wenn ein kleines Land von einem übermächtigen Nachbarn angegriffen wird, sollte eigentlich unser Schweizer Blut kochen. Und wir sagen, ach, das geht uns. Nichts an. Ich finde das nicht ganz kompatibel mit unserer Geschichte. 1956, 1968. Ich bin alt genug, um mich an 68 zu erinnern. 56 war ich nicht dabei. Da gab es gar keine Frage, wo das Herz der schweizerischen Bevölkerung lag. Übrigens, 1919 waren Schweizer Truppen in Polen. Da hat man humanitäre Lieferungen an die polnische Bevölkerung begleitet, weil Europa so unsicher war. Und es war eine ganze Kompanie von schweizerischen Infanteries nach Polen gefahren. Und wir haben ganz klar in diesem Sinne Partei ergriffen für die polnische Bevölkerung, obwohl es nicht militärisch war. Nicht? Also das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Wollen wir dem Bundesrat diese Möglichkeit wegnehmen? Es heißt nicht, er muss immer die Sanktionen übernehmen. Einige Sanktionen in den letzten 30 Jahren haben wir nicht übernommen. Wir waren nicht immer dabei. Aber dem Bundesrat diese Freiheit wegnehmen zu wollen, finde ich einfach ein Beweis, dass man kein Vertrauen, es ist ein Misstrauensbeweis gegenüber dem Bundesrat. Und der Bundesrat ist immer noch unsere gewählte Behörde.
Ich möchte hier einhaken, weil es, denke ich, einen wichtigen Punkt oder einen entscheidenden Punkt anspricht, nämlich was ist eigentlich die Vorstellung von Neutralität oder was beinhaltet Neutralität eigentlich? Und Sie haben quasi erwähnt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Neutralität und Werteneutralität. Mich würde interessieren, was Sie, Herr Rocca, als Befürworter der Neutralitätsinitiative eigentlich unter Neutralität verstehen und wie Sie diese Spannung, die Herr Pittel angesprochen hat, zwischen einerseits man ist neutral und andererseits wie reagiert man auf beispielsweise einen Angriff eines Diktators auf ein kleines, unabhängiges Land?
Also, ich würde gerne etwas dazu sagen, und zwar ist für mich, oder? Herr Pittler hat jetzt gesagt, ja, wir müssen doch Sanktionen übernehmen, wenn das passiert, dass ein Aggressor, also dass Russland jetzt im konkreten Fall die Ukraine überfällt, völkerrechtswidrig, finde ich, das ist ganz klar, da müssen wir doch das übernehmen. Und die Volksseele muss...
Ich habe nicht gesagt müssen.
Und ich finde...
Ich habe nicht gesagt müssen.
Ja, also gut, kann, aber... ich finde, die Initiative sagt ja, das dürfen wir nicht mehr. Und das finde ich richtig. Also solche EU-Sanktionen. Das heißt aber nicht, dass die Schweiz dann sich zurücklehnt. Der neutrale Staat, der konsequent neutrale Staat, muss auf den Konflikt zielen. Das heißt, er muss versuchen, also er lehnt Krieg, Gewalt, Terror ab. Ich meine, der Bundesrat speziell hat auch noch die Aufgabe, das humanitäre Völkerrecht zu schützen. Er muss das anmahnen. Er muss sich einsetzen für das humanitäre Völkerrecht und muss sagen, wenn das verletzt wird. Also er muss nicht schweigen oder irgendwie sich zurückziehen. Er muss versuchen zu vermitteln. Und es gab Möglichkeiten beim Ukraine-Krieg, ganz konkret. Fragen Sie mal, Herr Pittlu, Jean-Daniel Ruch. Er hat ja ein Buch geschrieben und er sagt, dass kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, dass die Situation in Istanbul, gab es Gespräche und die Schweiz war dort gefragt. Er war ja dort. Und speziell die Schweizer Neutralität. Das heißt, von der ukrainischen Seite her hat man gesagt, ja, wir haben zwar einen, steht in unserer Verfassung, wir möchten aber das jetzt umsetzen. Wir möchten die Neutralität möglichst so leben, wie das die Schweiz macht. Und das wurde aber dann verhindert. Es wurde, die Gespräche wurden abgebrochen. Und das wurde nicht wirklich umgesetzt, oder? Und ich finde, für mich ist auch wichtig, ich möchte da kurz zurückkommen wegen den Sanktionen. Also ich meine, wenn ein Aggressor ein Land angreift, völkerrechtswidrig, dann werden Sanktionen ergriffen. Okay, Herr Pittlo, wieso ergreift man nicht Sanktionen gegen die USA und Israel, die völkerrechtswidrig Iran angegriffen haben? Das ist vergleichbar mit der israelischen und amerikanischen Armee, ein kleines, armes Land. Gut, sie können sich verteidigen. Wir sehen ja jetzt ähnlich wie damals im Vietnamkrieg. Es ist eben nicht so, dass ein kleiner sich nicht verteidigen kann. Das macht jetzt im Moment auch die Ukraine. Russland schafft das ja nicht wirklich, jetzt die Kriegsziele zu erreichen. Und was sagen Sie dazu? Das ist für mich eine solche Inkonsequenz, dass man eben doch der USA und Israel, oder, dass man doch hier, der Führer der NATO sind ja die USA, dass man hier still ist und nichts mehr sagt.
Geben wir doch, Herr Pittlu, gleich die Gelegenheit zur Antwort.
Ja, ich finde es wirklich interessant, weil Sie sprechen etwas an, das die Realität der Politik ist. Nämlich, dass man zuerst einmal Interessen der Schweiz abwägen muss, dass der Bundesrat die Interessen der Schweiz abwägen muss und dass es nicht darum geht, im Namen einer moralisch-ethisch perfekten Vorstellung immer konsequent zu sein, weil somit würde man das Land ins Verderben führen, oder? Und dass man nicht immer konsequent ist, da gebe ich Ihnen recht, das ist absolut so. Und deshalb, gerade deshalb, braucht der Bundesrat unsere gewählte, demokratisch gewählte Behörde eine gewisse Handlungsfreiheit, um je nach Lage entscheiden zu müssen, in dieser Situation werden wir eher in die Richtung gehen und eher in die Richtung gehen. Es ist schon so, dass es Angriffe gegeben hat, die von der Schweiz nicht sanktioniert worden sind und die mit der gleichen Begründung hätten sanktioniert werden können. Und es gibt diesen Begriff der Realpolitik. Wir mögen schon die Moralin-Spritze sein der Welt und immer alles richtig machen, weil wir ja bekanntlich moralisch besser sind als der Rest. Aber am Schluss ist ja die Welt eine sehr, sehr, sehr komplizierte. Und ich habe einfach selbstverständlich, ich meine, Bundesbeamter seit 40 Jahren, bin ich immer mit dem Bundesrat einverstanden gewesen? Selbstverständlich nicht. Habe ich immer dazu geschwiegen? Selbstverständlich. Das ist eine Pflicht. Und es ist die Realität, das ist diese Realität der sagen wir, der Handlungsfreiheit, die Regierung. Aber jetzt noch ein Wort zu den Friedensverhandlungen. Jean-Daniel Roux basiert, ich habe sein Buch gelesen, seine Aussagen auf die Aussagen eines türkischen Diplomaten. Okay, cool, interessante Quelle. Vielleicht auch ein bisschen parteiisch, aber das ist schon in Ordnung. Es gibt andere Versionen von dem, was in Istanbul diskutiert wurde. Aber Tatsache ist, die Schweiz bemüht sich seit 4 Jahren und es wird auch nicht alles öffentlich gemacht. Aber die Schweiz ist wohl sehr, sehr, sehr präsent und ist eines der wenigen Länder, das immer noch Kontakte hat zu denen. Und wir können da also wirklich nicht ins Detail gehen. Aber die Schweiz ist dann da einfach nicht auf den Händen gesessen und hat einfach gewartet, bis jemand anderer, sich für den Frieden und für einen Waffenstillstand einsetzt. Die Schweiz ist immer noch präsent, aber man hängt das natürlich nicht an. Das ist nicht die Trump-Methode, man kündigt den Frieden an, bevor man den überhaupt abgeschlossen hat, oder? Sondern die Schweiz arbeitet im Hintergrund, so wie wir es immer gemacht haben, weil das unsere große Stärke ist.
Stille Diplomat.
Aber die andere Realität ist, Neutralität ist keine Garantie, dass man als Vermittler ernst genommen wird. Die letzte Zeit hat Pakistan eine große Rolle gespielt, nicht gerade ein neutrales Land. Die letzte Zeit hat die Türkei eine große Rolle gespielt. Und uns vorzustellen, dass die ganze Welt, nur weil wir neutral sind, darauf wartet oder auf die Knie kommt, damit die Schweiz vermittelt, das ist einfach ein bisschen eine Wahnvorstellung, die wir selber auch groß verkauft haben. Ich gebe es zu, oder? Das ist dann ein Teil des Mythos, das wir kreiert haben. Aber die Schweiz, und ich möchte das wirklich betonen, die Schweiz ist aktiv. Die Schweiz ist wirklich aktiv. Es ist extrem schwierig, Mediation, also Mediation. Mediation ist ein großes Wort, weil Mediation ist wirklich die Phase, wo man miteinander, also mit den Parteien diskutiert. Aber sagen wir zumindest Fazilitation. Da ist die Schweiz wirklich präsent. Und vielleicht irgendwann, ich hoffe, erstens einmal hoffe ich wirklich, dass der Frieden und der Waffenstillstand schnell kommt. Und irgendwann werden die Parteien vielleicht erzählen, was die Schweiz da alles gemacht hat. Und sie ist nicht untätig geblieben. Ich weiß, das sind jetzt Behauptungen.
Kann ich nicht überprüfen.
Ich kann es nicht belegen.
Also, ich habe keine Wahnvorstellungen, Herr Pitlo. Also psychologisieren müssen Sie mich nicht. Ich habe klare Vorstellungen von der Neutralität, dass sie eben nicht flexibel sein darf.
Vielleicht noch kurz zum Schluss. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber vielleicht können wir zum Schluss noch beide sagen, was sind aus Ihrer Sicht die besten Argumente der Gegenseite jeweils, die Sie sehen, wo Sie konzidieren würden. Das ist ein valables Argument. Wo sehen Sie die Gegenseite, wo sehen Sie das beste Argument der jeweiligen Gegenseite?
Also ich möchte mich zuerst mal entschuldigen, wenn Sie das Gefühl haben, wenn ich da das Wort Wahnvorstellungen gebraucht habe. Ich glaube, es kursieren Gerüchte und sie werden von gewissen Leuten im Initiativkomitee propagiert. Es gibt Gerüchte, die einfach der Wahrheit nicht entsprechen es ist fern von mir, Ihnen zu unterstellen, dass Sie Wahnvorstellungen haben. Es gibt Leute allerdings, die im Initiativkomitee die Sachen gesagt haben, die wirklich nicht schön waren und nicht wahr waren. Und das stört mich. Was ich interessant finde an der Diskussion, Und was ich interessant finde an der Argumentation, ist, dass wir mal und zumindest heute unter uns, unter anständigen Patrioten, die zur Schweiz stehen und nicht andere Interessen verfolgen, dass wir eine faktische Diskussion haben, fahren wir besser mit der, sagen wir, recht restriktiven integralen Neutralität oder fahren wir besser mit der flexiblen Neutralität. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir die letzten 400 Jahre mit der flexiblen Neutralität viel besser gefahren sind, dass es uns geschützt, dass sie uns geschützt hat. Und ich finde es extrem gefährlich jetzt, in einer Zeit, wo die Welt wieder sehr, sehr instabil wird, die Handlungsfähigkeit, die Handlungsfreiheit des Bundesrates unnötig einzuschränken. Aber ich finde die Diskussion wichtig. Ich finde die Diskussion wichtig. Das ist eine Diskussion, die stattfinden muss. Und es ist schade, dass die, dass diese Diskussion jetzt gestört wird, auf beiden Seiten, ne? Auf beiden Seiten. Durch Anschuldigungen, alle, die für die Neutralitätsinitiative sind, sind Putin-Versteher, oder? Alle, die gegen die Neutralitätsinitiative sind, heimatmüde, oder? Das ist einfach Unsinn und das ist unschweizerisch und das, der Sinn von unserer schweizerischen Demokratie ist, dass wir in der Lage sind, darüber zu diskutieren, dann abwarten, was das Volk entscheidet und dann am Tag danach den Entscheid des Volkes zu akzeptieren. Urdemokratisch. Urdemokratisch.
Ja. René Rocca, Sie haben das letzte Wort. Wo würden Sie sagen, haben Ihre Gegner einen Punkt?
Also, ich würde grundsätzlich sagen, ich pflichte da Herr Pittler bei. Also, wir haben vor 4,5 Jahren, ich war von Anfang an dabei, die Initiative gemacht, lanciert und es gab eine breite Diskussion. Und ich fand, es war eine sehr nötige Diskussion, wie wollen wir die Neutralität definieren. Nicht in allen Punkten können wir uns natürlich einig sein. Es gab dann einzelne, also es gab sofort ja solche, die gesagt haben, nein, das können wir so nicht in die Verfassung schreiben. Aber ich glaube, die Vorwirkungen, ich habe ja ein Forschungsinstitut für direkte Demokratie, ich glaube, war sehr interessant. Die Vorwirkungen einer Initiative finde ich eben zentral. Das heißt, es entsteht eine Debatte, wie das Herr Pittler auch gesagt hat. Das fand ich sehr wertvoll. Auch wenn jetzt in der Schlussphase, dieser Meinung bin ich auch, das nicht mehr sachlich ist oder zu wenig. Es wird sehr, mit harten Bandagen gekämpft. Da hätte ich mir etwas anderes gewünscht. Und, aber ich finde, was für mich gut rauskam, das hat Herr Pittler auch nochmals gesagt, die flexible Neutralität, also dass wir auch die Geschichte untersuchen müssen, wie hat sich die Schweizer Neutralität entwickelt und für mich heute, gerade in dieser unsicheren Welt, geht Flexibilität nicht mehr. Also es braucht Leitplanken für den Bundesrat, deshalb diese Initiative, dass er irgendwie in der Außenpolitik sich da zurückhalten kann. Plus, was ich eben ganz zentral finde, ist der vierte Abschnitt im Initiativtext. Er muss aktiv bleiben, wie das Micheline Galmiere mal auch ausgeführt hat. Sie hat auch ein Buch geschrieben darüber, aktive Neutralität. Also er muss versuchen, es gelingt nicht immer. Nicht alle gehen dann darauf ein, etc. Aber da ist die Diplomatie sehr wichtig. Wie Herr Pittler gesagt hat, die stille Diplomatie, das ist klar, man kann nicht alles veröffentlichen und sagen, da sind wir jetzt dran. Aber ich glaube eher für diese stille Diplomatie für den Bundesrat wäre das eine Stärkung. Ja, diese Leitplanken, wie sie eben die Initiative vorgibt und ja, mal schauen, wie die Diskussion weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass die Initiative angenommen wird, aber wir werden sehen.
Wir werden sehen. Die Diskussion mit Ihnen war auf jeden Fall sehr interessant und konstruktiv. Ich danke Ihnen beiden, Jacques Pittler und René Rocca, für die engagierte Debatte und das spannende Gespräch. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Hat mich gefreut.
Hat mich auch gefreut.
Einen schönen Tag. Dankeschön.